Ich muss mich heute Morgen mal bei euch entschuldigen. Jahr für Jahr für Jahr meckere ich als Pastor der Gemeinde fröhlich darüber, dass es so viele Christen gibt, noch viele Leute in unserer Gemeinde, die offensichtlich den Karfreitag nicht so mögen und nicht bereit sind, sich diesem Karfreitag auszusetzen und immer lieber schnell Ostern haben wollen. Und ich habe solche Sprüche in dieser Richtung auch dieses Jahr gemacht. Und dann habt ihr mich eines Besseren belehrt, denn der Karfreitag-Gottesdienst war richtig gut besucht. Und ich glaube nicht, dass der gut besucht war, weil ihr dachtet, Hauptsache der Pastor meckert nicht mehr oder sowas, sondern weil ihr euch dem aussetzen wolltet, weil ihr da was gesucht habt. Und das finde ich großartig. Also wenn der Eindruck entstanden sein soll, dass ich euch das nicht zugetraut habe, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Und eine andere Sache zu Ostern will ich mal richtig stellen. Wir arbeiten Jahr für Jahr mit so einem ganz massiven Schwarz-Weiß-Kontrast zwischen Karfreitag und Ostern. Da lässt sich ja atmosphärisch und inhaltlich was draus machen, aus so einem krassen Gegensatz. Der Karfreitag nur dunkel, nur traurig, nur trüb, alle gucken traurig, schwarze Klamotten, alles traurig. Und der Ostersonntag dann nur fröhlich und Halleluja und Lobpreis. Und das ist natürlich, ist da auch was Richtiges dran. Aber ich habe mich auch gefragt, ist nicht vielleicht im Karfreitag mehr Licht, als wir denken? Und liegt nicht auch ein kleines bisschen ein Schatten auf Ostern? Ist nicht auch ein kleines bisschen Schmerz in Ostern drin? Und wenn Ostern ein kleines bisschen schmerzhaft ist, dann ist das, glaube ich, beabsichtigt. Was meine ich damit, fragst du dich vielleicht. Ich will heute über den Schmerz von Ostern mit euch reden. Und wir machen das anhand von Ostern aus der Sicht von Petrus. Petrus ist der, der dieses große Bekenntnis formuliert hat, das ich gerade vorgelesen habe. Als alle anderen gesagt haben oder viele andere gesagt haben, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, hat Petrus das rausgehauen. Er war einer der Stärksten, der Anführer der Jünger, so ein richtiger Vorzeige-Jesus-Nachfolger. Und als Jesus sagt, dass er sterben wird, was sagt Petrus? Nee, von wegen, ich setze erst mein Leben für dich ein, nur über meine Leiche wirst du sterben. Und Jesus sagt, so wird es nicht laufen. Du wirst so tun, als würdest du mich gar nicht kennen. Und dann geschieht die letzte Begegnung mit Jesus. Jesus wird verhaftet und Petrus setzt das um, was er angekündigt hat. Er zieht sein Schwert und will für Jesus kämpfen. Und er verletzt sogar einen Menschen schwer. Und Jesus sagt ihm, steck dein Schwert weg. Und im Johannesevangelium sagt er was ganz Spannendes. Er sagt zu Petrus, soll ich etwa den Becher nicht austrinken, den mein Vater mir hingestellt hat? Wer bist du denn, Petrus, dass du bestimmen willst darüber, wer Jesus ist und was sein Auftrag ist? Da wird es immer heikler für Petrus, würde ich sagen. Aber es wird noch schlimmer, denn kurz später, wir alle kennen diese Geschichte mit dem Hahn, der kräht. Petrus folgt dem verhafteten Jesus, geht in den Hof des Hohepriesters und dreimal sagt er, er würde Jesus gar nicht kennen. Wer, was ich, keine Ahnung. Nee, ich habe mit dem nichts zu tun. Und der Hahn kräht. Was für ein Schmerz muss das sein bei Petrus, als dieser Hahn kräht, wie Jesus es angekündigt hatte. All die vollmundigen Versprechen, all die großen Bekenntnisse, zweifelsohne große, wahre Bekenntnisse von Petrus, all die schönen Worte und die großen Reden, dieses ganze Glaubens-Selbstbewusstsein von Petrus, alles zerbröselt in seinen Händen. Es ist ein tiefer Schmerz bei Petrus. Und ich glaube, hier in diesem Raum sitzen einige, die wissen, wovon die Rede ist. Ich weiß, wovon die Rede ist. Ich kenne diesen Schmerz. Wenn der große Glaube, den man immer angestrebt hat und den man vielleicht auch vorgegeben hat, zerbröselt. Und dann stirbt Jesus. Aber da ist doch diese Rechnung offen. Jesus hat noch eine Rechnung offen mit Petrus, aber er stirbt. Und die Erfahrung lehrt uns, wenn wir eine Rechnung offen haben mit einem Menschen und er stirbt, dann nimmt er diese Rechnung mit ins Grab. Da wird nichts mehr beglichen, da wird über nichts mehr geredet, da wird nichts mehr aufgearbeitet. Diese Rechnung bleibt stehen in unserem Leben. Und was wir dann meistens tun, ist, wir verdrängen sie. Wir schieben sie weg. Und natürlich bleibt sie da, wir alle wissen das, ja, so funktioniert Verdrängung. Verdrängung, das ist so wie, wenn du versuchst, einen Korken unter Wasser zu drücken. Das kannst du machen, dann sieht es so aus, als wäre er nicht da, aber er plöppt immer wieder hoch, er kommt immer wieder hoch. Und ich denke, das ist es, was Petrus tut, nachdem Jesus gestorben ist. Er versucht, das zu verdrängen, was da war, und es wegzudrücken. Und dann Ostern. Die Botschaft macht sich breit unter den Jüngern. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus ist nicht tot geblieben. Und erst können sie es nicht glauben, und als sie es glauben können, alle Jünger, Halleluja! Und Petrus wahrscheinlich, denke ich mir so, Halleluja. Natürlich freut er sich darüber. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber da ist auch dieser Schmerz. Denn wenn Jesus auferstanden ist, dann kommt diese Rechnung auch wieder auf den Tisch. Ostern ist, glaube ich, für Petrus nicht nur eine gute Nachricht. Und ich glaube, Petrus weiß genau, von dem Moment an, wo er gehört hat, dass Jesus lebt und es geglaubt hat, weiß er, irgendwann wird es diese 4-Augen-Begegnung mit Jesus geben. Irgendwann, es ist unausweichlich, werde ich mit ihm reden. Und was passiert dann? Dann kommt ja all das auf den Tisch, was da gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob Petrus sich darauf vorbereitet hat. Er hatte ja ein paar Tage Zeit. Ich hätte mich vorbereitet. Mit lauter schlaflosen Nächten. Ich hätte mir Formulierungen überlegt. Wie kann ich mich entschuldigen? Wie kann ich das richtigstellen? Vielleicht Worte der Rechtfertigung. Ich konnte ja in dem Moment gar nicht anders, Jesus, weil. Ich hätte tierische Angst vor der Reaktion. Ich würde alles 1000-mal durchgehen. Mit jeder Eventualität, wie er mir antworten könnte, alles Mögliche. Ich glaube, es waren ein paar furchtbare Tage für Petrus. Und dann kommt der Showdown. Es kommt zu dem 4-Augen-Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und das ist wirklich faszinierend, denn es ist so anders als erwartet, was da passiert. Das lese ich euch vor aus Johannes 21, Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Johannes 21 ist meine absolute Lieblings-Ostergeschichte. Alles, was da passiert. Es ist so unfassbar menschlich, was da passiert in diesem Kapitel. Und diese ganzen Begegnungen, die Jesus hat mit den Jüngern und besonders mit Petrus, faszinierend, finde ich. Ich liebe dieses Kapitel. Denn ich glaube, dieses Kapitel erzählt auch etwas vom Schmerz von Ostern. Denn Ostern konfrontiert uns mit dem Scheitern unseres Glaubens. Ostern konfrontiert uns damit, dass unser Glaube scheitert. Wir alle scheitern mit unserem Glauben. Wir wollen das als Christen und als Gemeinde immer nicht so gerne zugeben, aber wir alle scheitern damit. Jeder auf seine Art und Weise, auf die eine oder andere Art. Da sind die großen, vollmundigen Versprechen und Bekenntnisse, die wir sagen. Die Versprechen an Gott: So und so will ich leben. Und das glaube ich alles. Und dann kommen die Anfragen an unser Bekenntnis. Und dann kommt das Leben dazwischen. Und unsere Ängste und unsere Prägungen und unsere Sorgen und unsere was auch immer. Und wir kriegen es nicht so hin, wie wir es geplant haben. Und dann gibt es dieses Jesus verteidigen wollen, wie Petrus mit dem Schwert. Jesus verteidigen wollen. Also dann ziehe ich in den Krieg für den Glauben und hau auf anderen rum, weil die nicht genauso glauben wie ich oder weil ich glaube, die wollen mir was wegnehmen oder die wollen an meinen Jesus ran. Was für eine Hybris, was für ein Wahnsinn, als Mensch zu glauben, ich müsste oder ich könnte Jesus verteidigen. aber es passiert ständig in der Christenheit. Dass wir mit so einem Sendungsbewusstsein von ich verteidige die wahre Lehre unsere Schwerter ziehen, heute zum Glück meistens keine echten Schwerter, sondern Wortschwerter und dann auf anderen rumhacken und andere verletzen. Wenn Jesus sich wehren wollte gegen irgendwelche Angriffe auf ihn, was meint ihr, wie sehr bräuchte er uns dafür? Jesus kann Engelsscharen befehlen, zu tun, was er will. Warum sollte er dich brauchen und dein Schwert, um ihn zu verteidigen? Es ist Wahnsinn. Wir sind zum Scheitern verurteilt damit. Und dann gibt es die Angst, die uns von unserem Glauben distanzieren lässt. Wenn es eng wird, wenn es brenzlig wird, dann habe ich es vielleicht nur halb so gemeint. Auch das gibt es bei uns. Und da müssen wir uns nichts vormachen, es passiert uns. Und das Faszinierendste finde ich eigentlich, dass das einem und demselben Mann passiert. Der gleiche Typ, der das Schwert zieht und sein Leben hergeben will für diesen Jesus, ist der gleiche Mann, der so tut, als würde er ihn gar nicht kennen. Und dazwischen liegen höchstens 2 Stunden. So sieht das mit uns aus. Das alles passiert auch uns. Wir sind davor nicht gefeit. Unser Glaube scheitert. Du glaubst nicht, dass dein Glaube scheitern kann? Frag mal Petrus. Der war der Stärkste unter den Jüngern und auch ihm ist es passiert. Wenn Gott Mensch wird in Jesus, einer von uns, wenn er Beziehung sucht zu uns und uns ruft, ihm zu folgen, wenn er in uns Glauben weckt, wenn er uns ganz nah kommt und wenn wir dann scheitern mit dem, was wir uns vorgenommen haben an Nachfolge und an Glaube und so weiter, und das tun wir, wir scheitern damit. Und wenn er dann stirbt, dann geht unser Scheitern mit ihm ins Grab. Und dann fangen wir an zu verdrängen. Und wir drücken diesen Korken immer unter Wasser. Und wir tun so, als würde Glauben nicht scheitern. Und wir werden doch von unseren Schatten eingeholt. Wir werden doch von diesen Schatten eingeholt. Und ich habe manchmal den Eindruck, viele Christen leben so, als wäre Jesus nie auferstanden, als wäre Jesus im Grab. Und das wäre unser Scheitern mit ihm verbuddelt und wir drücken die ganze Zeit den Korken unter Wasser unser Leben lang. Manchmal habe ich den Eindruck, so ist Kirche. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn Jesus lebt, wenn das die Wahrheit ist, und ich glaube, dass das die Wahrheit ist, dann werden wir konfrontiert mit dem Scheitern unseres Glaubens. Und da gibt es auch keinen Weg daran vorbei. Und es ist gut, dass wir konfrontiert werden. Es ist heilsam und richtig, dass wir konfrontiert werden. Aber es ist eben auch schmerzvoll und deswegen macht es uns Angst. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Jetzt kommt das Wichtigste an dieser Predigt. Vergiss von mir aus die letzten 10 Minuten, wenn du das hier speicherst, was ich jetzt zu sagen habe. Denn ich glaube, es ist extrem wichtig. Schaut euch an und lest zu Hause nochmal Johannes 21. Schaut euch an, wie Jesus Petrus konfrontiert mit seinem Scheitern. Wie macht Jesus das? Macht er Vorwürfe? Listet er nochmal alles auf? Macht er eine tiefen Psychoanalyse mit Petrus, wie es dazu kommen konnte? Jesus interessiert sich überhaupt nicht für eine mögliche Entschuldigung von Petrus. Interessiert ihn nicht. Jesus will auch keine Rechtfertigung hören, warum es jetzt nun mal dazu gekommen ist. Jesus will auch keine Wiedergutmachung, keinen guten Willen und gute Taten von Petrus, die ihn noch mal so ein bisschen in einem besseren Licht dastehen lassen. Er will kein neues Bekenntnis von Petrus, dass er noch mal irgendwie das toppt, was er vorher schon mal gesagt hat über den Heiligen Gottes. Jesus will keine 10 Vaterunser und keine 3 Ave Maria von Petrus. Er will keinen Kniefall von ihm und kein Mea Culpa. Das ist ihm alles egal. Das interessiert ihn nicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die Jesus interessiert. Nur eine einzige Sache, die ihn interessiert. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus gibt Petrus die Gelegenheit, 3-mal zu sagen, ich liebe dich. Für jedes für jedes, ich kenne den gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, für jede Verleugnung einmal, sagt Petrus, ich liebe dich. So eine tiefe Liebe von Jesus, die da deutlich wird. Jesus weiß, dass unser Glaube scheitert. Jesus kennt unser Herz. Er weiß, dass wir nicht so glänzen, wie wir es nach außen versuchen. Er weiß genau Bescheid. Und genauso begegnet er Petrus. Er baut ihn auf. Er gibt ihm Gelegenheit, das zu sagen, was wirklich wichtig ist. Und ich sage es euch als Pastor und als Theologe, wirklich wichtig sind nicht die Bekenntnisse, nicht die Bibelverse, die du auswendig kennst und nicht alles, was du über den Glauben gelernt hast. Wirklich wichtig ist diese Liebe. Wir können unseren Glauben immer auf Bekenntnissen aufbauen. Und das ist auch nicht völlig verkehrt, Bekenntnisse als Grundlage zu haben. Wir können sagen, Jesus ist für mich und meine Schuld gestorben, Karfreitag. Wir können sagen, Jesus ist auferstanden, er ist das Leben, Ostersonntag. Und beide Sätze, wenn du mich fragst, würde ich sagen, beide Sätze zu 100% wahr. Aber die Wahrheit dieser Sätze, eigentlich sind es Dogmen. Ein Dogma ist eine Wahrheit von außen. Kann ich wissen, dass Jesus für mich gestorben ist? Weiß ich, dass er auferstanden ist? Wie soll ich es denn überprüfen? Ich kann es nicht wissen. Ich kann das glauben, ich kann mich auf Augenzeugen verlassen, ich kann der Bibel glauben, ich kann unserer christlichen Tradition glauben. Das kann ich machen und das ist gut. Aber es muss nichts heißen. Es muss in meinem Leben gar nichts verändern, dass ich das für wahr halte. Und am Ende werde ich damit scheitern. So ist es nun mal. Ein Rest Zweifel bleibt. Und wenn ich was gelernt habe über die Jahre, und ich bin ja lange in Kirche und Gemeinde unterwegs, wenn ich was gelernt habe, trau nie denen, die behaupten, es gäbe keinen Zweifel. Und sie würden niemals zweifeln. Entweder belügen sie sich selbst oder sie belügen dich. Natürlich ist da ein Restzweifel immer da. Und ich habe als Pastor genügend Menschen kennengelernt, die auf der letzten Etappe ihres Weges waren und wo ich gemerkt habe, so zu tun, als gäbe es keinen Zweifel, bringt uns auch nicht weiter. Manche hatten den Mut zuzugeben auf den letzten Metern, ja, da ist ein Zweifel und der tut weh. Diesen Zweifel tragen wir alle in uns. Wir können wie den Korken immer versuchen, den runterzudrücken und irgendwie wegzukriegen, aber der wird immer wieder hochplöppen. Weil diese Bekenntnisse Wahrheiten von außen sind. Und es wird immer ein Kampf sein, sie zu glauben. Und deswegen will Jesus von Petrus keine Bekenntnisse wissen. Jesus will von Petrus hören, Jesus, ich liebe dich. Wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich, wenn du das sagst, dann gibt es nur einen lebenden Menschen auf diesem Planeten, der wissen kann, ob das die Wahrheit ist. Und das bist du. Nur du kannst wissen, ob das die Wahrheit ist und Jesus. Das ist eine Wahrheit von innen. Kein Mensch auf der Welt kann, wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich, beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Aber in deinem Herzen ist diese Wahrheit. Und deswegen ist es eine lebensverändernde Wahrheit. Und der Auftrag, den Petrus bekommt, kommt aus dieser Liebe. Kommt nicht aus einem Bekenntnis, kommt nicht aus Glaubensaussagen, kommt nicht aus starken Taten als Nachfolger Jesu. Der Auftrag, den er bekommt, kommt aus dieser Liebe zu Jesus. Weil Petrus ist es sein Hirte. Weide meine Schafe, bring meine Lämmer zur Weide. Was ist es bei dir? Welcher Auftrag Jesu in deinem Leben? Auftrag ist so ein komisches Wort, weil wir immer denken, Auftrag ist so, als ob Gott so eine To-Do-Liste hätte und ganz viele Dinge, die in dieser Welt erledigt werden müssen, und dann sucht er jetzt Angestellte dafür oder so und guckt dann, wessen Gaben passen jetzt auf welchen Job. So funktioniert das nicht. Auftrag in Jesu Sinne ist, du sagst, Jesus, ich liebe dich. Und aus dieser Liebe entsteht das, was du tun kannst. Und nicht andersrum. Du wirst nie aus dem Tun und aus Bekenntnissen Liebe schöpfen, sondern immer nur andersrum. Jesus, ich liebe dich, das ist alles, was Jesus von dir wissen muss. Das ist alles, was er hören will. Das ist alles, was er braucht von dir. Alles andere wackelt. Alles andere können wir diskutieren. Bei allem anderen dürfen wir auch zweifeln und können auch unsere Zweifel äußern und darüber ins Gespräch kommen. Und vielleicht wird der eine Zweifel ausgeräumt und der andere bleibt irgendwie stehen, schmerzhaft bis zum Ende. Das mag alles wackeln, das eine nicht. Und deswegen ist es vielleicht für dich an der Zeit, mal wieder oder zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Amen.